DW Menschen und Märkte.
Die Eurogruppe, die Griechen und die Post. Die Griechen, ihre Steuerschuldner und die Hoffnung auf Mehreinnahmen. Die Saudis, das Öl und wie sie dessen niedrigen Preis abfedern wollen. Und die börsennotierten Energieversorger E.ON und RWE wollen sich neu aufstellen. Chance oder Risiko für die Anleger? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Kam der Brief nun kurz vor oder kurz nach Mitternacht an? Im ersten Fall hätten die verschuldeten Griechen die Frist, noch am Montag eine Reformvorschlagsliste bei den Europartnern einzureichen, eingehalten. Im zweiten Fall, naja, am Ende auch egal. Der Streit darüber ist nun wirklich nur Spiegelfechterei, wenn's nur das ist. Wie das Papier also jetzt rein inhaltlich in Brüssel angekommen ist, verrät uns Kai Küster.
Nach einem wahren Verhandlungsmarathon mit den Euro-Ländern sollte bloß nicht noch auf den letzten Metern vor dem Ziel etwas schiefgehen. Eng hatte sich daher Athen mit Brüssel beim Zusammenstellen der Reformliste abgestimmt, hatte das Papier mehr als einmal quer durch Europa flattern lassen, bevor es dann endgültig in den Posteingängen gelandet war. Dem Eintreffen vorausgegangen ist eine Reihe von zielführenden Kontakten zwischen der EU-Kommission, den anderen Institutionen und der Führung in Athen, bestätigte ein Sprecher der EU-Kommission. Dass Athen andere an dem Papier mitschreiben ließ, hat sich gelohnt. Die Kommission war schnell überzeugt. Am Nachmittag gaben auch die Euro-Länder ihre Zustimmung. Ich glaube, die meinen es sehr ernst, antwortete Eurogruppenchef Dijsselbloem heute, als er nach dem griechischen Reformeifer gefragt wurde, und fügte dann noch an, es ist aber auch eine neue griechische Regierung mit ganz anderen politischen Ideen als die Vorgänger. Also wollen sie einige Änderungen erreichen im Rahmen der Vereinbarungen. In dem mehrseitigen Schreiben, das in Brüssel nicht lange geheim blieb, widmet sich die griechische Regierung ausführlich der Frage, wie bekommen wir wieder mehr Geld in die Haushaltskasse? Erreichen will sie das vor allem, indem sie mehr Steuern eintreibt. Sie will dabei die Vermögenden anzapfen, will Betrug und Schmuggel wirksamer bekämpfen und die Bürokratie verschlanken. Wir sind nicht nur ermutigt von der starken Betonung des Kampfes gegen Steuervermeidung und Korruption, befand die EU-Kommission. Wie mühsam oder gar schmerzhaft so ein Spagat für Tsipras und Co. sein kann zwischen Geldgebern, die aufs Sparen setzen, und Wählern, die genau das Gegenteil wollen, wird gegen Ende des Schreibens deutlich. Erst kurz vor Schluss und eher knapp bekundet die Regierung ihren Willen, die von ihr sogenannte humanitäre Krise zu bekämpfen. Sie will und muss dabei aber auch sicherstellen, dass der Kampf gegen die Armut keine negativen Auswirkungen auf den Haushalt hat. Die Führung in Athen kann nicht einseitig sagen, die Hälfte des Programms ist vorbei. Wir machen die Dinge jetzt anders. Das muss in enger Abstimmung geschehen. Daran erinnerte heute noch einmal der Eurogruppenchef. Die Anstrengungen der letzten Tage dürften gezeigt haben, Griechenland will den Euro behalten und die Euro-Länder die Griechen. Aber auch wenn das Grexit-Gespenst vorerst verscheucht scheint, zunächst müssen noch einige nationale Parlamente, unter anderem der Deutsche Bundestag, die Hilfsmilliarden für Griechenland bewilligen. Fließen werden die sowieso erst, wenn die Vorschläge der neuen Regierung genau ausgearbeitet und erneut geprüft und für gut befunden wurden. Der Internationale Währungsfonds bemängelt bereits, dass in der Liste bislang klare Zusicherungen der griechischen Regierung fehlten. Ganz im Ziel ist Athen nach dem Marathon also immer noch nicht.
Kai Küstner aus Brüssel. Um ihre Haushaltslöcher zu stopfen, sind die Griechen also auf ganz ausgefallene Ideen gekommen. Gegen Schmuggel und Korruption vorgehen und vor allem gegen Steuerhinterziehung. So selbstverständlich das alles klingt, so schwierig scheint es zu sein. Denn neu sind diese Ideen ja nicht, nur dass es bislang nichts gebracht hat. Ist es realistisch, wenn Athen erwartet, mit Steuerdisziplin bald Mehreinnahmen in Milliardenhöhe zu verbuchen? Aus der griechischen Hauptstadt Thomas Burmann.
Wenn die reichen Griechen alle ihre Steuern zahlen würden, dann hätte Griechenland kein Finanzproblem. Das rechnen Experten schon seit Jahren vor. Ebenfalls seit Jahren schon haben viele griechische Regierungen angekündigt, dieses Problem anzupacken, bislang aber mit wenig Erfolg. Die neue Regierung in Athen will nun das Wunder vollbringen, tatsächlich deutlich mehr Steuern von reichen Griechen einzutreiben. Na endlich, sagen dazu viele Durchschnittsbürger in Griechenland, denen die Steuer automatisch vom Lohn abgezogen wird. Viele trauen der neuen Regierung zu, tatsächlich mehr zu bewegen als all die Vorgängerregierungen. Schließlich waren alle bisherigen Regierungen eng verflochten mit Rädern, mit Konzernchefs oder mit Medienunternehmern. So mancher Politiker hatte früher ab und zu von mächtigen Unternehmern lieber ein kleines Bestechungsgeld kassiert, anstatt Steuern einzufordern. Egal, ob die früheren Regierungen konservativ oder sozialdemokratisch geführt waren, es herrschte Vetternwirtschaft. Die Politiker der jetzt regierenden griechischen Linkspartei gehören aber nicht den bisherigen Eliten an und sie haben diesen Eliten den Steuerkampf angesagt. Allerdings fehlen der neuen Regierung für diesen Kampf die geeigneten Leute. Nach Angaben der Gewerkschaft gibt es in ganz Griechenland gerade mal 17 Experten in der Steuerfahndung, die sich mit den wirklich großen Fällen beschäftigen. Dabei, so sagt der neue Antikorruptionsminister Panayotis Nikolidis, gibt es 3.500 offensichtliche Verdachtsfälle von Steuerhinterziehung in Griechenland, bei denen es sich lohnen wird zu ermitteln. Allein diese Fälle könnten 2,5 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen. Doch um an dieses Geld heranzukommen, müsste die neue griechische Regierung zunächst einmal neue Steuerfahnder ausbilden und einstellen. Der neue Ministerpräsident Alexis Tsipras hat aber noch mehr Pläne, gegen Vetternwirtschaft und Korruption vorzugehen. So zahlen private Fernseh- und Radiokanäle in Griechenland seit ihrer Einführung vor 25 Jahren keine Lizenzgebühren für die Nutzung von Frequenzen. Die früheren Regierungen hatten solche Gebühren offenbar nicht verlangt, um so die Gunst der Sender zu erkaufen, die im Übrigen zum großen Teil Bauunternehmern oder Rädern gehören. Künftig sollen sie für ihre Frequenzen bezahlen, wie das auch in anderen Ländern üblich ist. Ministerpräsident Tsipras rechnet hier mit Einnahmen von etwa 100 Millionen Euro im Jahr. So soll sich die Staatskasse in Griechenland allmählich füllen.
Ein Bericht von Thomas Burmann. Nun zu einem Thema, das uns in den vergangenen Wochen immer wieder beschäftigt hat, der niedrige Ölpreis. Den Kunden freut's, die Umwelt nicht. Die nordamerikanischen Fracker gehen bald auf dem Zahnfleisch, Venezuela hat bereits erhebliche Probleme und den Russen geht's nicht anders. Und den Ölscheichs im Morgenland? Denen kann das doch auch nicht gefallen. Doch. Tut es, denn ihre Konkurrenz leidet eben noch mehr. Da macht es auch gar nichts, wenn das Königshaus in Saudi-Arabien nun ans Ersparte geht, um drohende Haushaltslöcher zu stopfen. Geld, das haben die Araber nun wirklich genug. Carsten Kühntop mit Einzelheiten.
Ich bitte Gott, dass er unsere Nation bewahrt, damit wir in Frieden und ohne Gefahren leben können, König Salman vor einem Monat, wenige Stunden nachdem er den Thron bestieg. Kurz darauf ließ er Geschenke an seine Untertanen verteilen, unter anderem 2 Monatsgehälter für jeden Staatsbediensteten bzw. 2 Monatsrenten für jeden pensionierten Beamten, geschätzte Gesamtkosten des Pakets 32 Milliarden US-Dollar. Das Präsent zeigte vor allem eines. 4 Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings gibt die saudische Regierung das Geld nach wie vor mit vollen Händen aus. Das garantiert eine gewisse Grundzufriedenheit im Volk und soziale Stabilität. Diese Geschenke nun dadurch zu finanzieren, dass man die Rohölförderung senkt, in der Hoffnung auf dann steigende Preise und somit höhere Einnahmen, das kommt aber nicht in Frage. Osama Filaili, Wirtschaftsprofessor an der König Abdelaziz Universität in Jeddah.
Würde Saudi-Arabien weniger produzieren, würden andere Staaten außerhalb der OPEC das einfach kompensieren. Die OPEC ist ja nicht alleine auf dem Markt. Die USA und andere produzieren jetzt durch Fracking. Nicht-OPEC-Staaten haben ihre Förderung erhöht.
Ihren Marktanteil zu halten, ist den Saudis also sehr wichtig. Ein weiterer Grund, wieso sie ungerührt jeden Tag mehr als 9 Millionen Fass Öl auf den übersättigten Markt werfen, der Fracking-Industrie in den USA, die hohe Weltmarktpreise braucht, um profitabel zu sein, wollen sie deutlich schaden. Und schließlich, je niedriger der Ölpreis, desto größer die Geldsorgen des Iran, des ärgsten regionalen Rivalen der Saudis. Den Mullahs finanzielle Kopfschmerzen zu bereiten, allein das dürfte es den Saudis schon wert sein, den Ölpreis niedrig zu halten. Doch das hat Folgen. Für einen ausgeglichenen Haushalt brauchen die Saudis einen Preis von etwa $100 pro Fass. Im Januar betrug er im Schnitt noch nicht mal die Hälfte. Der diesjährige Haushalt hat nun ein Defizit von fast 40 Milliarden Dollar, das größte in der saudischen Geschichte, und König Salmans Geschenke sind da noch nicht eingerechnet. Das Loch wird mit einem Griff in die Rücklagen gestopft. Die Zentralbank hat mehr als 700 Milliarden Dollar auf der hohen Kante. Das reicht für viele, viele Jahre. Dennoch riecht es jetzt auch in Saudi-Arabien nach einer Zeitenwende. Professor Filali erwartet, dass bald die ersten staatlichen Zuschüsse gekürzt werden.
Der Staat kann die Subventionen zweifellos nicht mehr lange erhalten. Da gibt es bereits Pläne für Reformen. Die Regierung wird das aber zunächst genau prüfen. Auf jeden Fall dürften die Subventionen beim Benzin und beim Strom schrittweise gekürzt werden.
An der Tankstelle zahlen die Saudis derzeit gerade mal 15 Dollar Cent pro Liter Super. Wegen dieses Spottpreises verbrauchen sie etwa ein Viertel ihrer Rohölproduktion selbst. Eine beispiellose Verschwendung und wirtschaftlicher Irrwitz. Der saudische Zentralbankchef sagte kürzlich, das System der Subventionen sei ineffizient und marktverzerrend. Einem Zeitungsbericht zufolge soll es nun so umgebaut werden, dass nur noch die Unter- und die Mittelschicht von den Zuschüssen profitieren. Und jede Änderung dürfte langsam eingeführt werden. Der König wird dabei gewiss genau beobachten, ob seine Untertanen mitziehen.
Soweit Carsten Kühntop. Die börsennotierten Energiekonzerne E.ON und RWE kämpfen zurzeit an mehreren Fronten. Da ist zum einen die Energiewende. Der Ausbau der erneuerbaren Energien verlangt riesige Investitionen, von denen aber noch nicht klar ist, wann und wie sie sich rentieren werden. Und gleichzeitig müssen sie, die großen Energiekonzerne, nach und nach ihre Gelddruckmaschinen abschalten. Jedes Atomkraftwerk war längst abgeschrieben, bringt ihnen nämlich noch eine Einnahme in siebenstelliger Höhe. Jeden Tag. Das also hat ein absehbares Ende. Wie stellen sich die Stromkonzerne diesen Herausforderungen? Verbuchen sie schon Erfolge? Was haben sie ihren Aktionären noch oder in Zukunft zu bieten? Bastian Timm hat diese Fragen an der Frankfurter Börse gestellt.
Sicher, bezahlbar und umweltfreundlich. Geht es nach den Plänen der Bundesregierung, sieht so die Energie der Zukunft aus. Die Energiewende ist der Schlüssel dazu. Jenes Projekt, für deren herausforderndes Ausmaß Bundeskanzlerin Angela Merkel regelmäßig deutliche Worte findet.
Ich sage ganz deutlich, es handelt sich um eine Herkulesaufgabe.
Diese Herkulesaufgabe hat die deutschen Energieversorger RWE und E.ON hart getroffen. Analyst Michael Schäfer von der Equinet Bank.
Man kann so sagen, dass die Energiewende beiden Unternehmen das Geschäftsmodell mehr oder weniger in Frage gestellt hat. Und beide Unternehmen befinden sich seit einigen Jahren auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell und haben darauf unterschiedliche Antworten bisher gefunden.
Während E.ON auf eine konsequente Umstrukturierung setzt, sucht RWE vor allem nach Kosteneinsparungen. Analyst Michael Schäfer.
Wir sehen auf der einen Seite eine E.ON, die zum einen damit reagiert hat, dass sie aus ihrer Sicht nicht betriebsnotwendige Aktivitäten verkauft hat und das Geld in neue Wachstumsfelder aus ihrer Sicht reinvestiert. Auf der anderen Seite eine RWE, gedrückt durch einen erheblichen Schuldenberg, kaum in der Lage, letztendlich sich als größter Stromerzeuger in Europa dem wachsenden Margendruck im Erzeugungsbereich zu entziehen. Und da ist sicherlich die Frage noch offen, wie da die strategische Antwort eigentlich lautet darauf.
Antworten zum Beispiel auf die ehrgeizigen Pläne der Bundesregierung. Demnach sollen die erneuerbaren Energien in den kommenden 20 Jahren von derzeit 25% Marktanteil auf bis zu 60% ausgebaut werden. Guido Heumann von der Metzler Bank kennt die Energiebranche als Analyst aus dem FF. Er weiß, wie viel beide Unternehmen noch zu tun haben, gerade vor dem Hintergrund ihrer derzeitigen Stromerzeugung.
Bei E.ON entfallen 55% derzeit auf Kernkraftwerke und auf Kohlekraftwerke. Bei RWE sind es sogar 75%. Das heißt, die müssen ihre Struktur in den nächsten 20 Jahren, man könnte fast sagen, einmal komplett herumdrehen.
Besonders RWE stellt Guido Heumann ein schlechtes Zeugnis aus. Eine Strategie für die Zeit nach der Energiewende könne er bislang nicht erkennen.
RWE, muss man sagen, hat bislang wenig bewirken können. Die sind in einem Dauerverteidigungskampf, im Wesentlichen auf der Kostenseite. In Deutschland entstammen eben nur 1% der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bei RWE. Das heißt, da ist nicht viel passiert. Und bei E.ON, da sehe ich eine Chance. Da ist auch noch Geld vorhanden. Bei denen entfällt auch schon rund 10% auf die erneuerbaren Energien in der Stromerzeugung in Deutschland.
Hohe Schulden, sinkende Erträge. Die Energiewende stellt Deutschlands Energieversorger vor erhebliche Probleme. Und dennoch, Viele Experten sind sich sicher, dass sie zugleich auch eine große Chance für sie ist. Eine Chance nämlich, sich als Treiber und Wegbereiter der Energiewende zu beweisen.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Bastian Timm. Mit seinem Beitrag geht unser Podcast für heute zu Ende. Jan Eisenberg in der Technik und der Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/Wirtschaft.